Längster Contest. Als Vorteilsverfahren im akademischen Bereich noch nicht. Was dagegen nicht spricht, dass der Antrag. Das würde ich gerne tun, zumal sie wichtige Stellen rausgenommen haben. Also Zusammenstellung ist schon tatsächlich repräsentativ. Das Problem mit der Resume und die Schwierigkeiten mit dem Resume im akademischen Kontext besteht im Wesentlichen darin, dass man im künstlerischen Kontext immer schon ein Museum hat und immer schon einen Kontext hat und immer schon eine Ausstellungshalle hat. Und wenn man dahin ein Resume stellt, dann ist der Kontext schon da. Und so kann man sozusagen alle Bezüge, oder zumindest einige, irgendwie richtig einschätzen. Ich glaube, das Problem mit akademischem oder sprachlichen Resume besteht darin, dass der Kontext irgendwie vage oder fließend ist. Das ist sozusagen die ganze Literatur, die ganze Epoche, die ganze Kultur. Und so fühle ich mich verpflichtet, so etwas wie eine Ausstellungshalle, um ihr Resume herum zu bauen. So ein Museum. Um das richtig einzuschätzen. Und ich glaube, ich versuche das zu tun, also das Kontextuelle, das zu liefern. Und dann können wir das diskutieren. Ich denke, wir machen das so, dass wir zunächst einmal mit Carlyle fertig werden und dann zu ihrem zweiten Teil. Also ich reagiere eher, also ich versuche sozusagen eben der Kontextuelle zu liefern. Im Grunde ist es immer so, dass von berühmten Autoren, und Carlyle war sehr berühmt im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, bleiben so Schlagworte. Man reagiert sehr oft auf Schlagworte und das ist so von Carlyle überliefert, dass die Geschichte, dass die Weltgeschichte ist die Summe der Biografien der großen Männer. Ja. Und das ist the great men, ja, the heroes, die Geschichte machen. Und wenn man Carlyle unter diesem Aspekt betrachtet, dann beginnt man dagegen zu polemisieren, dagegen zu vorzubringen, dass es so etwas wie objektive Gesetze oder die Massen oder die Nationen oder die großen Bewegungen oder die Technologie oder was auch immer ist, was Geschichte macht und nicht die großen Männer. Also so eine Widerlegung von Carlyle, das sehr oft ja, also generell von diesem Heldenmythos Einwände, die vorgebracht worden sind. Ich glaube, sie sind für unsere Diskussion wenig relevant, sie sind überhaupt nicht relevant in Bezug darauf, was Carlyle eigentlich macht. Ja. Und die Frage, die sozusagen ihn leitet, ist eine wesentlich andere Frage, die sich nicht auf ein und zwei Sätze reduzieren lässt. Das ist die Frage des Verhältnisses zwischen Literatur und Held. Ja, das ist immer wieder die Frage, die sich stellt. Nun, die Verschiebung besteht darin, dass für uns der Held ist ja wesentlich ein Literaturheld. Ja? Auch wenn es kein Held eines Stücks ist, eines Dramas oder eine Tragödie oder was auch immer, also eines Epos oder eines Romans, ja? Was ist Held des Romans? Ja? Dann ist es Held eine Geschichtsschreibung, ja? So etwas wie die Geschichte der Französischen Revolution oder was auch immer. Und dann kommen bestimmte, dann werden bestimmte Helden sozusagen beschrieben, ja, Heldentaten, Napoleon. Ja. Das heißt, im Verhältnis zwischen Literatur und Realität, sagen wir so, Held wird meistens in der Realität platziert und sozusagen der Dichter ist derjenige, der den Helden beschreibt. Von Homer bis zu unserer Zeit. Die wesentliche Verschiebung, die Carlyle versucht, und das haben sie ja durch Zusammenstellung des Daten belegt, ist, dass er dieses Verhältnis absolut verschrieben. Und Schriftsteller eben zu Held macht. Das heißt, Held ist nicht derjenige, der vom Schriftsteller beschrieben wird, als in der Realität selbst agierende Persönlichkeit, sondern eigentlich der Schriftsteller ist der Held. Der Schriftsteller ist der Held. Und die größte Heldentat, die man vorbringen kann, vor allem in der Moderne, ist ein Buch zu schreiben. Nun, wie ist es möglich, einen Schriftsteller als einen Helden überhaupt zu präsentieren? Zumal in der Bedingung der Moderne. Weil der Held ist doch jemand, ursprünglich gesehen, der die Taten vollbringt, der unmittelbar agiert. Wir haben darüber gesprochen, dass der Held ist derjenige, der seine Umgebung formt, das Gesetz seine Umgebung gibt, durch die unmittelbare Tat in diese unmittelbare Umgebung. An dem Moment, an dem die Grenzen dieser Umgebung überschritten werden, und das passiert mit der Literatur, ja, die Grundbestimmung der Literatur und des Buches ist, dass das Buch sozusagen die Grenze der Wirksamkeit, der realen Wirksamkeit des Helden überschreitet. Und zwar quasi automatisch überschreitet. Das Buch wird auch dort gekauft, wo dieser Held gar nicht präsent ist. Man schreibt das Buch irgendwo in Paris und das wird gelesen in Singapur. Und das ist zum Beispiel für Derrida und viele andere Theoretiker der Schrift ein Beweis dafür, dass unter den Bedingungen der Herrschaft der Schrift und der Herrschaft der Literatur so etwas wie das Heldentum gar nicht möglich ist. Weil sozusagen der Schriftsteller ist in seinem Werk abwesend. Und er ist abwesend, ist dann quasi nicht vorhanden. Man kann das Buch lesen, ohne dass der Schriftsteller überhaupt präsent wäre. Ist er kein Held, weil er ist in seiner Wirklichkeit schlicht und einfach nicht da, um sozusagen diese Heldenrolle spielen zu können. Ein Held ist noch vielleicht jemand, der durch seine Stimme in der unmittelbaren Präsenz die Massen mobilisiert. Dann ist es fast wie eine Tat. Aber ist der Mensch, der ein Buch schreibt, kann ein solcher Mensch ein Held sein? Das ist eine strukturelle Frage. Ist das unter den Bedingungen der Schrift, das heißt, ist das unter den Bedingungen eine Wirkung, die Kontrolle des Helden überschreitet? Darum geht es ja. Der Held kontrolliert seine Umgebung, der Held kontrolliert seine Rede vielleicht, aber der Held kontrolliert nicht die Bewegung, die Zirkulation seiner Bücher und ihrer literarischen Relevanz. Da ist die Kontrolle weg. Und die Frage ist, ist der Held unter der Bedingung dieser Verlust der Kontrolle überhaupt denkbar? Ja, er kontrolliert das nicht. Die Antwort auf diese Frage, die Carlyle gibt, ist nicht nur interessant und hat eine merkwürdige Tiefe, die, wenn man ihn liest, nicht auf einmal auffällt. Trotzdem ist das so eine Wendung, die nicht interessant ist. Das Buch heißt On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History. Also das erste kann man vergessen, das dritte kann man auch vergessen. Das Thema, das eigentliche Thema des Buchs ist der Hero Worship. Das heißt Heldenverehrung. Und es bedeutet Folgendes. Das, was Helden ausmacht, ist nicht die Heldentat. Heldentat ist nicht nachzuweisen. Was der Helden ausmacht, ist nicht die Kontrolle. Die Kontrolle ist nicht nachzuweisen. Was der Helden ausmacht, ist die Verehrung, die auf ihn projiziert wird, sei es des Publikums. Wenn man diesen Mechanismus der Verehrung, der Zustimmung, der Anbetung, der Admiration, ja, für einen Schriftsteller, als ein Kriterium des Heldentums einführt, bekommen wir einen Mechanismus, einen gesellschaftlichen Mechanismus, der es erlaubt, Unter der Bedingung der Moderne, das heißt unter Bedingung der Literatur, überall Schriftsteller als Schriftsteller als Helden zu schreiben. Das heißt, überall Schriftsteller als Helden auch dann zu reden, wird dieser Schriftsteller selbst keine heldenhafte und wie auch immer geartete subjektive Kontrolle über seine Wirkung hat. Und das ist genau das, was Hegel feststellt, als Conditio sine qua non der Moderne. Ja, er sagt, unter den Bedingungen der Impersonalität, der Zirkulation und der allgemeinen, sagen wir jetzt, globalisierten Verbreitung, hat der Einzelne keine Kontrolle über seine Wirkung. Keine Kontrolle über seine Wirkung. Also, der Held ist passé. Der Held ist vorbei. Was Carlyle meint, ist folgendes, dass in die Mechanismen dieser Verbreitung, in diese kulturellen, zivilisatorischen Mechanismen, ist ein Mechanismus, ist sozusagen ein Relais eingebaut, und das ist die Ferrero, das ist der Admiration. Ja? Also es ist eine Einstellung, die ist nicht die unter der Kontrolle des Helden, die ist eigentlich unter der Kontrolle des Publikums. In einer interessanten Weise und immer wieder ist Carlyle extrem demokratisch. Die Heldenproduktion ist eine demokratische Angelegenheit. Es ist demokratisches Publikum, das die Helden durch die Kanalisierung und Fixierung ihrer Verehrung hervorbringt und stabilisiert. Nun, ist es mal so, fragt man sich, wie diese Mechanismen von Tanya oder wie das noch so war. Mit Carlyle war es so, dass er angefangen hat in den 20er, 30er Jahren als ein Schriftsteller, der ständig dafür plädiert hat, dass das Schlimmste im Leben ist, einen Vortrag zu halten. Er hat sehr viel geschrieben gegen den Lecturing als Tätigkeit und meinte, man muss ja nur schreiben und niemals die Leute durch die Stimme verführen. Und durch die Stimme und durch die unmittelbare Präsenz. Er meinte, das sind so Scharlatane und Schauspieler, die eigentlich war, die Menschen durch ihre unmittelbare Präsenz animieren, statt sie durch ihre Bücher zu überzeugen. Und dann hat er viel geschrieben und er ist aufgetreten als Propagandist der deutschen Romantik. Er hat über Goethe einfach geschrieben, über Schiller, Novalis und immer hat versucht zu erklären, was die Deutschen unter Unendlichkeit verstehen. Hat immer gesagt, er hat es übersetzt als Infinitude, so wie Multitude. Ja. Übrigens bei ihm kommt ja auch das Wort Multitude. Ja. Das ist interessant. Also so alt Englisch oder klassisch Englisch. Also nicht the infinite, ja, sondern Infinitude. Und er sagt, was ist Infinitude ist, das kann man wirklich einem Menschen außerhalb Deutschen nicht erklären. Weil es sind nur die Deutschen, die dazu fähig sind, so etwas wie Unendlichkeit zu denken und zu empfinden. Man kann aber nur dem annähern, ja, und sozusagen einige Effekte in der Seele des Lesers produzieren, dass er vielleicht annähernd versteht, was die Deutschen darunter meinen, aber so etwas kriegt man nie, also das kann man vergessen. Und so hat er viele Bücher geschrieben, ich glaube fast 15 Bücher oder so, wobei seine finanzielle Lage sich ständig verschlechtert. Und im Endeffekt hat er nur Schulden und war von der Notwendigkeit gestellt, zu emigrieren. Also er wollte seine Schulden fliehen nach Amerika und sich dort verbergen. Gerade zu dieser Zeit bekommt er einen Vortrag zu halten. Ist lange Zeit im Zweifel, ob er das annehmen darf, nach seinem ganzen Schreiben, aber seine finanzielle Lage ist so extrem hoffnungslos, dass er diesen Vortrag tatsächlich macht und in kurzer Zeit wird zu beliebtesten Redner von London. Ja, sodass seiner, seine Vorträge in den Jahren 39 bis 41 war ein absolutes Magnet für die Gesellschaft. Er galt sehr schnell als der brillanteste Redner seiner Zeit und als Charlatan und Schauspieler par excellence, interessanterweise. Weil wenn man die Reaktionen auf seine Reden, das ist so genau das, was wir, wir über Gottvater gesprochen haben. Also derjenige, der etwas ablehnt, macht es am besten. Und interessanterweise in seinen Privatbriefen betrachtet, kritisiert das in der eigenen Vortragsstil als vomiting on the public. Sich auskotzen auf das Publikum. Und das ist genau das, was er getan hat, offensichtlich. Und das war extrem erfolgreich. Und er akkumuliert eine gewisse Summe Geld, die relativ groß war, hört mit den Vorträgen auf und macht keinen Vortrag je in seinem Leben. Es schreibt nur wieder. Sozusagen und lebt von diesem Geld, das er akkumuliert hat in dieser Zeit. Das ist auch biologisch nicht eine interessante Geschichte. Und zeigt auch eine innere Spannung in seiner Psyche zwischen Reden und Schreiben. Also zwei absolut entgegensetzte vielleicht Tätigkeiten. Das erinnert mich sehr an Derrida tatsächlich, dass es extrem unterschiedliche Tätigkeiten sieht, die nicht zusammenzubringen sind. Und dann erzeugte diesen Mythos, dieser Mythos des Helden, des schreibenden Helden. Also, er beschreibt Odin, ja nicht wahr, Schriftsteller, ignoriert Christus, weil er Christus nicht geschrieben hat, wie auch alle anderen aus der christlichen Tradition. Dann kommt gleich zu Mohammed, weil er einen Koran selbst geschrieben hat, er war ein Schriftsteller. Und so geht es weiter und weiter. Er nimmt seine Helden, sind alle Schriftsteller, die vom Publikum verehrt worden waren und aufgrund ihres Schreibens zu großen Männern geworden sind. Das hat ihm viel Kritik eingetragen seitens der Kirche. Sozusagen, er war überschüttet auf kirchlicher Seite von Beschuldigungen, vor allem für seine pro-islamische Haltung. Und er sagte immer, pro-islamische Haltung, also er war sozusagen als größter Werber sozusagen, Texte für Islam aufgetreten im 19. Jahrhundert. Aber er hat gesagt, ja, das ist das Richtige, da ist der Buch und das ist das Schwert. Ja. Und das ist der Held der Moderne. Ja. Also Mohammed ist der eigentliche Held der Moderne, durch diese Kombination. Und alle, die später kamen, die wirklich gut waren, lebten in dieser Kombination. Nun, es wundert uns nicht, dass Carla Lieblingsautor von Hitler war, der auch durch eine Kombination zwischen Buchherr, ja, Kampf und Schwert sozusagen seinen Ruhm erreicht hat. Es gibt sogar eine sentimentale Episode, dass vor ihrem Selbstmord Goebbels dem Hitler im Bunker vor dem sozusagen Untergang des Reiches Carla vorgelesen hat zum Trost. Und Carla war eine Pflichtlektüre für alle deutschen Studenten während des Dritten Reiches. Und die deutschen Studenten mussten das quasi auswendig lernen, ja, was heute nicht der Fall ist. Nun, diese Verstrickung sozusagen, posthume Verstrickung in dieser Geschichte des Dritten Reiches hat sicherlich Carla sehr viel sozusagen dann Ruhm gekostet, ja, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zumal Carlyle auch in viel größerer Masse als jeder andere Autor im englischen Sprachbereich, inklusive oder vielleicht verglichen mit Ezra Pound, sozusagen die Fahne des britischen und amerikanischen Faschismus war, also des diktatorischen Faschismus. Alle sozusagen pro-deutsche Sympathisanten waren auf ihn angesprochen und diese Bilder über den deutschen Geist und Infinitude und so weiter, was er früher geschrieben hat, wurden sozusagen propagiert und sogar kostenlos verteilt, ja, als jüdische Propaganda. Das heißt, das war eine Episode, die wiederum im Grunde die eigentliche Frage, die Carlyle stellt, wiederum verdeckt. Und die Frage, die er stellt, ist die Frage nach diesem Mechanismus der Verrückung. Er sagt übrigens, selbstverständlich, die meisten Helden, die verehrt werden, sind falsche Helden. Und selbstverständlich sind wir dann irgendwie beschämt, dass wir sie verehrt haben. Wir haben so viel Dummes, also verehrt. Und wenn wir sozusagen zurückblicken, fühlen wir uns beschämt und wir fühlen uns, das sind forged gold. Ja. Das sind alles Falschgeld, das uns sozusagen, das wir verehrt haben. Allerdings, genauso, das haben Sie auch zitiert, genauso sollen wir beschämt sein, dass wir dem Gold nicht vertraut haben. Dass wir das nicht verehrt haben, was verehrungswürdig war. Dieser Scham ist genauso menschlich und genauso zwingend, als der Scham, nicht sozusagen das Falsche zu verehren. Die Tatsache, dass wir das Falsche verehrt haben, soll uns nicht dazu bringen, das Wahre auch nicht zu verehren. Ja? Sondern beides ist gleichermaßen fehlen. Es ist ein moralisches Argument. Das ist ein moralisches Argument zugunsten einer Heldenverehrung. Eine Heldenverehrung ist für Carlyle der tragende Mechanismus der Kultur. Das heißt, wenn es keine Heldenverehrung gibt, das heißt, wenn der Zustimmungsmechanismus nicht funktioniert, wenn die Menschen nicht sagen, ja, so ist das, wenn sie nicht begeistert sind, wenn sie nicht zustimmungsfähig sind, wenn sie nicht anbetungsfähig sind und so weiter, geht die Kultur einfach nicht weiter, weil dieser Mechanismus funktioniert dann nicht. Die Verbindung zwischen kultureller Leistung und ihrer möglichen Rezeption versagt. Dem muss man zustimmen. Ich würde auch das so sagen. Ich würde so sehen, dass meine Heldenverehrung nicht stattfindet, im Sinne von Carlyle, funktioniert die Kultur als solche nicht. Bei Heldenverehrung, so wie er das beschreibt, das heißt, die Fähigkeit zur Zustimmung ist tatsächlich, und zur Bewunderung und zur Faszination, ist tatsächlich die tragende Kraft der Kultur. Also tragende Energie. Die Frage ist dann, kann diese Versagen oder kann diese nicht versagen? Carlyle geht davon aus, dass die nicht versagen kann. Er meint nämlich, dass man so etwas wie eine Heldenverehrung, auch wenn man wollte, nicht entgehen kann. Das Beispiel ist für ihn die französische Revolution, wo er sagt, die alle haben Unglauben, Materialismus, Mechanizismus, Skeptizismus und Kritizismus gepredigt. Was haben sie produziert? Neue Helden der Skepsis. Ja, und da gibt es ja eine Stelle über Voltaire, ja, etwa, wo man sagt, dass Voltaire als Verkörperung des französischen Skeptizismus war aber allgemein verehrt und war ein absoluter Held der Epoche und die Leute haben ihm blind vertraut, ja, und ihn bewundert und von ihm fasziniert. Das heißt, die negative, kritische, skeptische, demokratische, egalitäre Position ist überhaupt nicht anders herzustellen, als wiederum durch eine Zustimmung zu dieser Position. Und das bedeutet gleichzeitig durch die Verehrung von denjenigen, die diese Position auf eine privilegierte, ausgezeichnete Weise vertreten. Wenn man im Horizont dieser Gedankenstruktur bewegt, dann kann man zustimmen, tatsächlich ist die Heldenverehrung unvermeidlich. Allerdings deutet der Carlyle eine andere Form des Skeptizismus an. Und er sagt, das ist kein theoretischer Skeptizismus. Theoretischer Skeptizismus führt aus der Heldenverehrung nicht aus, sondern ein moralischer Skeptizismus. Moralischer Skeptizismus besteht darin, dass dem Helden, unabhängig davon, ob man ihm glaubt oder nicht, eigennützige Motive unterstellt werden. Das heißt, man sagt, dieser Schriftsteller glaubt eigentlich nicht an diese Ideen, die er verkündet, sondern er will nur mehr Geld haben, Erfolg gut verdienen auf unsere Kosten. Dieser Argument ist von Argumenten des theoretischen Skeptizismus im Wesentlichen abgekoppelt. Man kann zum Beispiel sagen, dass Voltaire oder Rousseau in dem, was sie schreiben, vielleicht recht haben, sind aber Schweine. Übrigens nimmt Cromwell als ein gutes Beispiel und sagt, viele haben Cromwell gefolgt und die protestantische Revolution hat viele Helden hervorgebracht. Gleichzeitig, alle haben Cromwell selbst als Lügner und Impostor gesehen. Nun sagt Carlyle, das konnte nicht sein. Wenn Cromwell die Kraft hätte, hatte so die Menschen zu mobilisieren, dass sie bereit wären, für ihn zu sterben, kann er nicht gleichzeitig ein Lügner sein. Die Menschen haben aber so gedacht. Und ihn nicht vergöttert und nicht feiert, ob er andere feiert, die für ihn sozusagen für die Revolution Leben gegeben haben, aber ich weiß nicht, ihn selbst. Das heißt, es gibt eine von einem theoretischen Skepsis abgekoppelte moralische Skepsis. Und diese moralische Skepsis ist schlicht und einfach tödlich. Das heißt, wenn ich moralische eigennützige Motive dem Helden unterstelle, dann verrehre ich ihn nicht auch dann, wenn ich ihm zustimme. Damit ist der kulturelle Mechanismus aus Kraft gesetzt, ohne dass auf der Ebene der Literatur etwas in Frage gestellt wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade in dieser Zeit leben. Wir können in der Sprache von Carlyle sagen, dass wir in einer Situation tatsächlich nach dem Ende der Kultur leben, in dem Sinne, dass dieser Kulturmechanismus als Mechanismus nicht mehr funktioniert. Das heißt, zwar können wir zustimmen oder nicht zustimmen auf einer theoretischen Ebene und können das und jenes diskutieren, Mechanismen der Begeisterung, Enthusiasmus, Faszination und damit auch die treibende Kräfte für weitere kulturelle Entwicklung sind durch die moralische Skepsis ausgeschaltet. Wir haben das Gefühl, dass wir, wenn wir enthusiastisch oder zustimmend auf einen Menschen reagieren und ihn zu unserem Helden machen, dann machen wir sozusagen, investieren wir in mehr Profit für ihn persönlich. Statt sozusagen der Sache der Kultur zu dienen. Dieser Verdacht, dieser Unwille, diese Unterstellung einer Eigennützigkeit, die allgemein verbreitet oder praktisch alles beherrschend im Zeichen, die kappt diesen Mechanismus, schaltet diesen Mechanismus aus. Deswegen haben wir zwar Zirkulation der Texte, aber wir haben die Figur der Schrift des Helden nicht mehr. Wir haben sozusagen diesen Mechanismus der Carlyle für die Moderne angesiedelt hat, denke ich, einfach nicht mehr zur Verfügung. Und es geht nicht darum, ob das wir im Medium Literatur das machen, in der Schrift oder in einem anderen Medium. Es geht einfach darum, dass, dass wir jeder, sagen wir, ideologische Produktion als eine Art Business, als eine Art Geschäft betrachten. Und jede Begeisterung und die Idee des Business und Geschäft schließt die Möglichkeit der Begeisterung und so von Anfang an aus. So dass ich im Endeffekt denke, dass wir tatsächlich das Buch ist insofern instruktiv, dass es uns vielleicht die Möglichkeit, eine genaue Formulierung oder genaue Einschätzung an der Hand gibt, warum wir so etwas wie Bildung, aber nicht so etwas wie Kultur machen. Ja, so etwas wie Information, aber nicht so etwas wie kulturelle Leistung. Nicht einmal zivilisatorisch. Das wäre eine mögliche Kontextualisierung dieses Buches über seine Rezeptionsgeschichte hinaus. Und wir haben noch, denke ich, etwas Zeit, das zu diskutieren. Also wenn Sie unmittelbare Reaktionen oder Fragen an den Fremden an mich haben. Oder Ihre Position auf Bezug auf diese Analyse, die ich vorgenommen habe. Das heißt, inwieweit wir weiterwirken dieses Mechanismus. Können wir tatsächlich sagen, dass dieser Mechanismus nicht weiterwirkt in unserer Zivilisation, aber er wirkt doch weiter auf eine andere Weise? Das ist für mich letztendlich doch eine offene Frage. Das Problem ist tatsächlich nicht, ich glaube, dass Karl Lang hat das Problem richtig lokalisiert. Das Problem ist nicht die Fähigkeit des Helden, irgendetwas zu tun. Ich glaube, das ist die falsche Fragestellung. Die ist ja eine sehr klassische Fragestellung, die ist nicht modern. Dass das Heldentum, das kulturelle Heldentum versagt, nicht weil der Held versagt. Das moderne Heldentum versagt momentan, weil die Bewunderungsfähigkeit des Publikums versagt. Würde ich sagen.
Bin ich ausdrücklich der Meinung.
Nee?
Nee, also wenn man das mal überträgt, also sagen wir mal weg von der Buchschreiberei in ein anderes Business herein, dann muss man sich ja fragen, also wer ist der Schriftsteller? Hm. Also wer? Dann sind das ja Firmen zum Beispiel. Riesige Firmen. Das sind ja Monster.
Also ja, meine, aber die werden nicht bewundert.
Von daher, also die funktionieren auch nur aufgrund dieses Mechanismus. Und das geht schon so lange und das geht, glaube ich, noch lange weiter.
Ja, aber kann man sagen, dass etwa Bill Gates, obwohl er ziemlich reich ist und so weiter, wirklich bewundert ist? Haben wir nicht das Gefühl, ja. Irgendwie meint man, der ist so ein reicher Schwan. Also ich glaube nicht, dass diese Figuren wirklich faszinieren. Aber nicht das Gefühl. Na gut, einige Popstars vielleicht. Ja. Aber bin ich mir auch nicht so sicher, ob man sie wirklich bewundert.
Wir hatten ja in der letzten Mal darüber gesprochen, dass der Neid im Prinzip der Bewunderung des Helden hervorruft und eigentlich das Gefühl, dass der Neid jetzt noch mehr in seiner reinen Form bleibt. Also auch wenn wir jemanden wie Michael Schumacher bewundern, ist doch das Stammtischgespräch so, ja, wenn ich mal so viel Geld und so.
Ja, eben.
Ist im Prinzip, dass die Bewunderung den Neid sehr
macht. Das hält niemanden davon ab, Schumacher Mützen zu kaufen, zu diesen blöden Rennen zu gehen, irgendwie sich Poster zu besorgen, Autogrammkarten und so. Das ist ein Riesenbusiness.
Ja, ich bin von daran gesetzt.
Das hält niemanden davon ab. Also ich meine, diese Kritik, die kann man dann aussprechen, aber das stört niemanden, weil er geht trotzdem um die Ecke zum nächsten Kiosk und schaut, kauft hier die nächste Schumacher-Zeitschrift. Und die gibt es auch noch nicht so lange. Also ich meine...
Hätte ich mir auch gedacht. Aber ich glaube, wo sozusagen die Härte gezeigt worden war, war mit dieser totalen Reinfall bei der Bundesregierung Schröder, als er naiv geglaubt hat, dass die Deutschen lieben ihren Fußball. Ja. Und an dem Moment, an dem das Gefühl hat, aha, man muss ja die Sache unterstützen, und zwar nicht dadurch, dass man irgendwelche Gelder, ja, sondern dass man irgendwelche Staatsgarantien gibt für die Übertragung, Möglichkeit wegen dieser Kirchpleite, die Übertragung der Fernsehspiele, war der ganze Republik war empört, warum sollen wir unsere Gelder noch zusätzlich Steuergelder verschwenden für diese Fußballer, die ohnehin so viel Geld machen. Irgendwie, also sobald man sozusagen für Schauspiel zahlt, geht man schon hin. Aber wenn man wirklich sozusagen die Faszination hat etwas mit Opfer zu tun, mit Bereitschaft, nicht nur davon zu profitieren und dahin zu partizipieren, sondern etwas dafür zu opfern. Und ja gut, man kann sagen, man hat sich für Mohammed geopfert zum Teil, für Hitler auch. Ja. Aber opfert man sich für Bill Gates, für Madonna?
Aber heute opfern sich die Leute einfach, also die Helden haben einfach eine andere Form angenommen. Das ist einfach, die opfern sich, was weiß ich, fürs Mobiltelefonieren.
Ja, das
ist. Es ist doch so, aber es ist doch
so. Es ist so, also, ja.
Da hat einfach die Form gewechselt, aber der Mechanismus ist derselbe.
Ja, gut. Jetzt, ja, ob Mechanismus dasselbe ist, ja, das ist eine interessante Frage. Ist der Mechanismus dasselbe? Okay, wenn Sie sagen, man opfert sich dafür, um Prada zu tragen oder Mobiltelefon zu bekommen, weil es ergibt keinen Sinn, ja, aber man zahlt sehr viel Geld. Ja. Man kann sagen, das ist Opfer. Das ist reines Opfer. So wie man das Götteropfer. Gut. Es wäre aber eine völlige Analogie, hätten wir tatsächlich als eine Vorstellung einer Sprache. Ist sozusagen Mobiltelefon zu haben oder Prada zu kaufen oder was auch immer eine Aussage. Und wenn es Aussage ist, in welcher Sprache? Das heißt, mit anderen Worten, ja, Sie verstehen, was ich meine. Also die Götter sprechen zu uns, ja, nicht wahr? Schriftsteller auch sprechen zu uns und so weiter und so fort. Kann man sagen, das ist eine gewisse Instanz, das ist gewiss ein Subjekt. Das ist sozusagen Sprache, die an uns gerichtet wird und die wir beantworten in der Form, dass wir unser eigenes Statement machen, kaufen Prada. Könnte sein, ja, dass sozusagen dass das Sein zu uns spricht, das ist, ja, das und wir geben die Antwort.
Na, das Dabeisein einfach so ganz allgemein, und da können ja ganz viele Ideen aufsetzen. Das ist ja das Großartige, das ist ja praktisch total offen.
Ja, Dabeisein ist eben zunächst einmal Sein, ja. Das ist die Antwort auf das Sein. Ja. Dabei sein, also sagen wir so, das Sein macht uns ein Angebot, dabei zu sein. Ja, und wir nehmen dieses Angebot an. Ja. Dann wäre es sozusagen tatsächlich so ein post-heideggerianischer Zustand, in dem als Held sozusagen das Sein auftritt. Ja. Das heißt, die Existenz selbst, das Sein selbst bietet uns die Möglichkeit, auch zu sein, ja, dabei zu sein. Und wir sozusagen nehmen dieses Angebot an und wir sind dabei. Das wäre eine Möglichkeit hier. Ja, klar. Hat das mit Begeisterung zu tun schon? Ja. Ich glaube, wenn man so etwas gekauft hat und so, ist man begeistert. Von diesem Gefühl, dass man dabei ist, ist man begeistert. Ist man begeistert.
Die Frage ist, dann ist man begeistert, weil man dieses Produkt hat, oder ist man begeistert, weil man dabei ist eigentlich?
Weil man dabei ist, ja klar. Weil man dabei ist. Allerdings ist es, kann man sagen, dahinter steckt ein Subjekt, kann man nicht sagen. Das ist wiederum eine göttliche Angelegenheit, finde ich. Ja. Das heißt rein göttliche. Das heißt, es ist sozusagen kein Subjekt, das uns Angebot macht, dabei zu sein. Sozusagen das Sein selbst, das Angebot. Oder der Zeitgeist. Also der Zeitgeist. Der Zeitgeist macht uns Angebot, gegenwärtig zu sein. Ja. Und dann machen wir, ja, ich bin nicht altmodisch, ich lebe in meiner Zeit. Ja, vielleicht ist es so, das ist tatsächlich postkriegerisch. Ja. Die Zeit macht uns Angebot, sozusagen in diese Zeit einzutreten. Ja, also sich richtig zu frisieren, ja, richtige Schuhe zu kaufen, richtige Namen zu benutzen und so weiter, also alle diese Accessoires. Und dadurch, dass wir dieses Angebot annehmen, demonstrieren wir unsere Bereitschaft, in der Zeit zu sein. Also als sagen wir Zeitgenossen. Und der, der dieses Angebot nicht annimmt, da sagen wir, der kann sich nicht begeistern lassen. Ja,
der wird auch sofort erkannt.
Ja, als nicht begeistert.
Ja, der wird
sofort erkannt. Also Depp, ja. Altmodische Depp. Ja, gut. Ja, ein mögliches Modell. Bin ich einverstanden. Gibt es noch Modelle? Scheint nicht der Fall zu sein. Ja, gut, dann machen wir eine Unterbrechung und kommen wir zur Beauty.